herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Podcast. Ich bin Nora Ast und ich möchte dich mit all dem, was ich dazu beitragen kann und vor allem diesem Podcast-Format darin unterstützen, deinen ganz eigenen Führungsweg zu gehen. Wir sprechen hier heute im Podcast über das Thema Wechseljahre und das, was auch schon alles in den Jahren davor passiert. Ich selbst muss an dieser Stelle auch ehrlich sein, dass ich immer gedacht habe, Wechseljahre, ja, das schaue ich mir mit Mitte, Ende 40 an. Und viele Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, fragen sich auch genau in dieser Lebensphase, in der ich jetzt gerade bin und auch noch ein paar Jahre später, kann ich das überhaupt noch? Bin ich überhaupt noch leistungsfähig? Also kann ich diesen Job überhaupt noch machen mit all der vielen Verantwortung in Führung? Und hoffentlich fällt es keinem auf. Und das gerade in Führungspositionen, in denen man ja eine Menge Verantwortung hat und auch oft auf offener Bühne sprechen und agieren muss. Und dafür, um Fragen dazu zu klären und vor allem auch sich anzugucken, dass Wechseljahre eine Chance sein können, habe ich hier heute eine Expertin eingeladen, die eben die Wechseljahre nicht nur als eine Herausforderung sieht, sondern vielmehr auch als Chance. Und bei mir zu Gast ist heute Karen Lang. Sie selbst ist 54 Jahre alt und arbeitet seit 30 Jahren als Hebamme, Familienhebamme, Coachin und Expertin für Wechseljahre. Als Mutter von zwei erwachsenen Töchtern und Oma kennt sie die unterschiedlichen Lebensphasen von Frauen nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern hat sich auch beruflich intensiv mit der Stärkung und Gesundheit von Frauen beschäftigt. Von der ersten Periode über Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt und hin bis zu dem, was sie als Upgrade der Wechseljahre bezeichnet. Frauen in ihrer Gesundheit und ihrer Entwicklung, in ihrem persönlichen Wachstum zu stärken, war schon immer ein zentrales Anliegen für sie. In der Lebensphase der Wechseljahre, die sie als bewusst zu gestaltendes Upgrade sieht, und da sind wir gleich schon ganz gespannt zu hören, was das heißt, geht es für sie darum, die Chancen zu erkennen, nicht nur uns selbst neu zu entdecken, sondern auch die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, um diese Lebensphase gesund und kraftvoll zu gestalten. Und ihr Ansatz beruht auf wissenschaftlich fundiertem Wissen, kombiniert mit ihrer langjährigen Erfahrung und Leidenschaft für das Thema. Und ja, um es noch einmal zu sagen, die Wechseljahre sind für sie keine reine Herausforderung, sondern einfach auch eine großartige Gelegenheit, das Leben auszurichten. Daneben arbeitet sie als Dozentin für den Deutschen Hebammenverband, hat zahlreiche Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht und ist Co-Autorin einiger Bücher. Herzlich willkommen im Podcast, Karen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich ja immer noch über unser Kennenlernen. Wir haben uns kennengelernt auf einer Netzwerkveranstaltung, bei der ich schon eine Stunde lang im Bett sein wollte eigentlich und dann aber bis zum Schluss geblieben bin, bis die letzten 10 noch da waren und dann kamst du noch vorbei. Ja, und wir haben uns irgendwie ganz kurz so ein paar Vorstellungssätze hingeschmissen oder so, ja, und haben gesagt, oh, wir müssen sprechen. Das war schön.
Ja, das war super schön.
Wo kamst du denn an dem Abend so spät noch her? Hast du Partyhopping betrieben oder?
Nee, ich kam aus dem Spätdienst. Ich habe gedacht nach dem Spätdienst, auch ich möchte unbedingt, ich liebe dieses Netzwerktreffen, ich möchte da unbedingt noch hin und bestimmt sind auch noch ein paar Leute da, wenn ich jetzt da auftrage, also wenn ich auch so spät erst komme. Und es war auch so und es war super und ich habe hinterher gedacht, genau deswegen habe ich den Weg dorthin noch gefunden, um dich zu treffen.
Ja, und du hast gesagt,
ich fand's auch super nett.
Und du hast gesagt, wir müssen unbedingt sprechen, weil die Botschaften, die ich habe, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die müssen einfach die Frauen da draußen, aber auch die Menschen, die mit den Frauen zu tun haben, also Unternehmen, die Partner, die müssen das einfach alles, die müssen das wissen, die sollen das wissen. Und je mehr du das verbreiten kannst, was du weißt, desto besser ist es für uns alle.
Ja, das ist mein großes Anliegen. Ich möchte, dass Frauen und ihre Freundesumfeld, Arbeitgebenden, dass die Bescheid wissen, was passiert bei einer Frau in der Perimenopause und Menopause und da auch vor allen Dingen, damit die Frauen da nicht so unwissend reinstolpern und reinlaufen und denken, boah, auf einmal wird ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen, sondern dass die da informiert reingehen können und sagen, ach, habe ich schon mal von gehört, das und das kann ich jetzt unternehmen. Und es gibt für alles Lösungen. Also was Frauen hier mitnehmen sollten aus dem Podcast ist, alle Herausforderungen, alle Symptome, alle Probleme, die vielleicht auftreten in meiner Perimenopause und Menopause. Jede Frau erlebt das anders, aber alles hat eine Lösung. Es gibt für alles eine Lösung und ich kann allem begegnen. Und ist dann eine tolle Zeit, ist eine große Chance.
Und da bin ich ganz neugierig. Also du coachst ja Frauen dann zu dem Thema eben, um auch Lösungen zu finden. Was sind denn so ein paar typische Fälle, mit denen Frauen so dann zu dir kommen?
Also super typisch ist, ich habe festgestellt, ich fühle mich nicht mehr wie ich selber. Das ist eigentlich auch die Hauptdiagnose, wenn Frauen mehrmals denken, ich kenne mich so gar nicht, das bin ich gar nicht, ich fühle mich nicht mehr wie ich selbst. Und dann feststellen, sie haben Probleme, sich zu konzentrieren, also Vergesslichkeit nimmt zu oder sogenannter Brain Fog. Dann Gewichtszunahmen, die sie nicht mehr steuern können, wo sie sagen, ich mache alles wie vorher und auf einmal nehme ich um die Körpermitte zu. Schlafprobleme ist ein großes Problem bei Frauen. Und dann gibt es auch die typischen Symptome wie Hitzewallungen und eben einhergehend auch mit Schlafproblemen. Aber es gibt auch zunehmend Frauen, die sagen, so, ich habe das jetzt gehört, ich habe mich informiert, ich möchte dem gerne begegnen. Ich habe gehört, es gibt Sachen, die ich schon früh in meinem Leben implementieren kann, also mit Anfang 40. Und ich möchte gerne diese Lifestyle-Changes implementieren, sodass ich gut durch diese Zeit der Hormonschwankungen durchkomme.
Und da könnte ich natürlich jetzt als nächstes anknüpfen, das machen wir aber gleich, also was ich dann Anfang 40 schon implementieren kann. Aber was mich noch interessiert ist, ja, warum gehen die denn nicht zu ihrem Frauenarzt oder ihrer Frauenärztin?
Oh, da waren die meisten schon. Also die meisten waren schon bei ihrem Frauenarzt oder Frauenärztin und waren auch schon beim Orthopäden mit ihren Gelenkschmerzen, waren bei ihrem Hausarzt mit Haarausfall, trockener Haut, immer wiederkehrenden Ohr- oder Nebenhöhlenproblemen, trockenen Augen. Also in der Regel waren die Frauen schon bei verschiedenen FachärztInnen und haben dort erfahren, dass mit ihnen alles in Ordnung ist. Das Herzrasen, was sie haben, die Panikattacken, die depressiven Verstimmungen, das ist im Blut nicht nachweisbar. Die Diagnosemittel, die diese FachärztInnen dann ansenden, die greifen nicht, die bringen nichts zutage und die fühlen sich absolut unverstanden.
Und interessanterweise, was ich jetzt noch gehört habe, ich habe am Wochenende mich mit einer Freundin ausgetauscht, deren Frauenarzt sich sehr stark für dieses Thema einsetzt und informiert, sogar irgendwie einen eigenen YouTube-Kanal auch hat. Und der sagte, dass die Ärzte auch gar keinen eigenen, ich kenne mich nicht so genau aus, aber keinen eigenen Schlüssel oder sonstiges haben, worüber sie auch Dinge, die in dem Rahmen stattfinden, abrechnen können.
Geht noch weiter. Die kriegen keine Ausbildung während ihres Studiums. Also weder die GynäkologInnen erfahren einen großen Block, wo es um die Menopause geht, noch sämtliche anderen Fachärzte werden darüber aufgeklärt, wie der Abfall der Hormone bei Frauen sich auswirkt auf ihr spezifisches Fachgebiet. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn sich ein Arzt jetzt oder eine Ärztin jetzt fortbildet, weiterbildet und sagt, ich habe extra Kurse besucht und ich möchte jetzt Patientinnen in diesem Bereich beraten, gibt es gar keine Ziffer, die sie abrechnen kann.
Ja, genau, das heißt, meinte ich.
Genau, dafür werden die überhaupt nicht bezahlt. Die kriegen nur bezahlt ihre, ich weiß nicht, 3,5 Minuten oder so, die so ein Gespräch dauern darf. Und es braucht einfach viel mehr Zeit, um eine vernünftige Diagnose zu stellen und auf die Bedürfnisse der Frau einzugehen, weil das so multifaktoriell dann in manchen Bereichen auch ist. Und viele wissen es einfach nicht.
Also, und war das für dich auch damals der Beweggrund zu sagen, dass da so eine Unaufgeklärtheit ist und damit ja auch so eine Beeinträchtigung für die Frauen damit einhergeht, dass du gesagt hast, da müssen wir was machen und ich will da unterstützen? Oder wie kam es dazu, dass du dich dann dieses Themas so angenommen hast?
Das ist noch schräger und wenn ich darüber rede, ist es mir auch echt peinlich und ärgerlich, aber es ist so, auch als Hebamme, die sich wirklich viel mit Hormonen auseinandergesetzt hat, bin ich echt blauäugig in dieses Thema reingeschlittert. Ich war bei unzähligen Fachärztinnen und mit meinen Problemen, die ich damals hatte.
Die du selbst hattest,
also, als die du ich selber hatte und hatte keine Ahnung, dass das was mit der Perimenopause und Menopause zu tun hat. Null. Ich hatte Panikattacken, ich hatte Fahrangst, ich konnte auf einmal nicht mehr im Auto sitzen und Auto fahren, ich habe einen Kreislaufzusammenbruch gekriegt, ich hatte Herzrasen aus dem Nichts heraus mit Kreislaufversagen und Ohnmacht. Mein Herz war in Ordnung, alle Blutwerte waren in Ordnung. Ich hatte Gelenkschmerzen, dass ich morgens nicht die Treppe runterlaufen konnte, ohne Schmerzmittel zu nehmen. Und war bei allen Fachärztinnen und keiner konnte, hat diesen Zusammenhang gesehen zwischen meinen schwankenden und dann abfallenden Hormonen und den Symptomwelten, die ich durchlebt habe.
Wow, und weißt du noch, wie alt du da warst?
Also retrospektiv, wenn ich jetzt zurückgucke, wann meine Symptome anfingen, mit Anfang 40. Mit
Okay.
Anfang 40 hatte ich meine ersten depressiven Verstimmungen, wo ich gedacht habe, das ist jetzt heftig, das hat sich dann wieder von alleine gelegt, wurde dann mit Ende 40 bzw. Anfang 50 richtig schlimm, sodass ich über jeden Kram heulen konnte. Ganz schlimme Phase. Und mir wurde ein Burnout dann diagnostiziert. Alle möglichen Tipps habe ich bekommen, aber wirklich geholfen hat dann erst alles, was ich getan habe, um meine Hormone wieder zu stabilisieren.
Okay, und jetzt sind wir ja schon so im Thema drin, also Hormone stabilisieren, Abfall der Hormone hast du schon gesagt. Du hast auch ja eben schon mal Begriffe verwendet, Menopause, Perimenopause. Lass uns doch vielleicht einfach noch mal ganz kurz auch erklären, was sind die Wechseljahre? Ja, also ich muss selber zugeben, in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich dann gestern auch noch mal Google angeschmissen und noch mal geguckt, was ist es eigentlich genau, ne? Also ich meine, ich bin relativ informiert mit vielen Themen und muss aber selber sagen, ja, ich habe mal gehört, irgendwas stellt sich da um an den Hormonen, aber was es eigentlich genau ist, jo, das könnte ich jetzt auch keinem erklären.
Also, wir fangen mit der Pubertät an, übernehmen die Hormone, also mit dem Beginn der Pubertät beginnen die Hormone in unserem Frauenkörper eine Rolle zu spielen, eine größere Rolle. Und zwar sind das im Frauenkörper die Hormone Testosteron, Östrogen und Progesteron. Und die bestimmen unseren Zyklus. Und das Hormon Östrogen ist das Hormon, was in unserem Körper an allen Organen Rezeptoren hat und damit dafür sorgt, dass unser Körper gut funktioniert. Und Östrogen übernimmt ab der Pubertät als Dirigentin das Zepter in unserem Gehirn. Das heißt, unser Gehirn wird gesteuert von Östrogen und Östrogen ist auch noch der Haupttreibstoff, von dem unser Gehirn lebt und mit dem es funktioniert. Und in unserem Zyklus haben wir bestimmte Östrogenschwankungen. Bestimmt haben einige das schon mal jetzt gehört. Das wird immer populärer, auch zyklusbasiertes Arbeiten, zyklusbasierter Sport. Also Östrogen unterliegt Schwankungen. Das mit dem ersten Tag der Periode, es ist der erste Tag des Zyklus, wenn wir sozusagen die Schleimhaut in der Gebärmutter abbluten, haben wir einen ganz niedrigen Östrogenspiegel, der steigt dann langsam an bis zur Mitte des Zyklus. Das ist klassischerweise bei einem 28-tägigen Zyklus, so um den 12. bis 14. Tag, hat das Östrogen den Höhepunkt erreicht und fällt dann langsam zum Ende des Zyklus wieder ab.
Und deswegen haben wir
Und
ja auch diese Stimmungsschwankungen, weil dann nicht so viel Östrogen einfach in unserem Körper da ist.
jein. Die Stimmungsschwankungen kommen noch eher daher, dass in der Mitte des Zyklus ein Ei springt. Wir kommen mit einem Eiervorrat auf die Welt und der nimmt nach und nach ab. Und ein Ei braucht 100 Tage, um heranzureifen. Und deswegen starten immer mehrere Eier und nach jedem Zyklus kommen nur die besten Runde weiter. Und in der Mitte vom vierten Zyklus, also nach 100 Tagen, ist ein Ei dann das Ei des Monats. Und kriegt das Foto und darf springen. Und aus diesem Eihülle, die entsteht, also das Ei springt und die Eihülle, die übrig bleibt, die bildet dann ein kleines Organ. Und dieses Organ, der sogenannte Gelbkörper, produziert Progesteron. Und das Progesteron ist unser Chillhormon, das Hormon, was dafür zuständig ist, dass wir uns ausgeglichen fühlen, dass wir gelassen sind, dass wir gut drauf sind. Und dieser Gelbkörper produziert jetzt 12 Tage lang ungefähr dieses Gelbkörperhormon Progesteron und das fällt am Ende des Zyklus ab. Und in dem Moment, wo das abfällt, fällt auch das Östrogen ab. Und das führt dazu, dass manche Frauen Stimmungsschwankungen in den Tagen vor ihrer nächsten Periode erleben. Das heißt, sie sind nicht mehr entspannt, sie sind gereizt, die Zündschnur wird immer kürzer. Sie schlafen schlechter. Sie haben das Gefühl, dass sie Wasser einlagern, denn Progesteron schwemmt auch Wasser aus dem Körper aus. Und deshalb erleben viele Frauen auch vorm Zyklus ein sogenanntes PMS. Das kommt daher. Und viele Frauen werden auch regelmäßig vor ihrer Periode krank oder kriegen eine Erkältung, weil sowohl Östrogen als auch Progesteron für die Immunabwehr ganz wichtig sind und wir dann einfach in den 2, 3 Tagen eine herabgesetzte Immunabwehr haben.
Okay, danke für den kleinen Exkurs. Ich habe gerade gedacht, das sollte ein Schulfach sein. Es sollte, ich weiß ja Biologie und so weiter, aber die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, ich habe gerade gedacht, Nora, wo warst du in der Schule? Oder habe auch gerade festgestellt, wie wenig bin ich über meinen eigenen Körper informiert. Also das hat jetzt auf jeden Fall bei mir nochmal was angepiekst. Ich weiß, es gibt ja mittlerweile Bücher darüber und so weiter, aber es ist ja immer so, wo legt man auch seine Prioritäten, welche Infos man sich holt und nicht, aber ich habe jetzt auf jeden Fall innerlichen Auftrag für mich formuliert. Danke schon mal dafür.
Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt komme ich zurück zu deiner Frage.
Ja, genau.
Das ist das, was ausgelöst wird mit der Pubertät. Dann gehe ich durch mein Leben durch und habe alle 4 Wochen, wenn es so ist, meine Periode, meinen Zyklus. Und jetzt komme ich in Mitte 30er. Mitte der 30er habe ich ungefähr 80-90% meiner Eizellen verbraucht. Es gibt immer weniger Eizellen und die guten, die habe ich auch schon verbraucht. Das heißt, durch dieses 100-tägige Recall schaffen es jetzt nicht mehr so viele Top-Eizellen, sondern ab und zu auch mal Eizellen, die früher schon vorher rausgeflogen wären, die dürfen jetzt noch bis zum Ende bleiben, dürfen dann sogar springen, kriegen auch die Aufforderung zu springen. Aber das sind echt schon so C- und D-Klasse-Eizellen und die machen nicht mehr so einen schönen Gelbkörper. Das heißt, der Gelbkörper, der daraus entsteht, produziert nicht die Menge Progesteron, die ich von früher kenne. Das bedeutet, dass ich dann zunehmend schon ab Mitte des Zyklus eine kurze Zündschnur habe, gereizt bin, genervt bin, dass Sachen, die mich früher überhaupt nicht aus der Ruhe gebracht haben, mich plötzlich aus der Ruhe bringen, dass ich mich häufiger überfordert fühle. Und alles Mögliche, was damit einhergeht.
Und ab wann ist das so ungefähr? Ab Mitte 30 hast du gesagt.
Ab Mitte 30 kann das beginnen.
Ja.
Und das nimmt dann immer mehr zu, sodass es dann auch irgendwann dazu kommt, dass es Zyklen gibt, in denen gar kein Ei springt. Da habe ich gar kein Progesteron. Und mir fehlt dieses Gelassenheitshormon total. Ich schlafe schlecht. Ich komme überhaupt nicht wieder in meine Mitte. Ich habe immer mehr dieses Gefühl von, ich kenne mich so gar nicht. Der Körper, der ist aber darauf ausgelegt, jetzt bis zum Ende, so lange wie möglich, sich zu vermehren. Also das ist sowieso, unser ganzes Hormonsystem beruht nur darauf, dass wir uns vermehren. Und jetzt sagt er, okay, jetzt springt da kein Ei mehr, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Und dann werden andere Hormone mehr gebildet. Das ist einmal das follikelstimulierende Hormon, FSH, was immer höher geht, weil es sagt, ey, ich kriege jetzt noch ein Ei zum Springen. Und das ist das Östrogen, was sagt, pff, wenn wir jetzt hier kein Progesteron mehr haben, dann gucke ich mal, was ich noch machen kann. Und der Körper produziert an einem Tag ganz viel Östrogen, am nächsten Tag ganz wenig Östrogen. Und wir spüren diese Schwankungen. Das heißt, den einen Tag haben wir zum Beispiel einen Brustspann, haben das Gefühl, oh Gott, wie fühlt sich das an? Den nächsten Tag fühlen wir uns ganz kränklich, angespannt. Also es gibt große Östrogenschwankungen parallel zu immer niedriger werdendem Progesteronspiegel. Und das führt dann zu dieser gesamten Symptomwelt, die aus diesen Schwankungen und diesem Abnahme von Östrogen und Progesteron führt. Parallel dazu nimmt auch noch unser Testosteron ab. Denn Testosteron ist unser Grundbaustoff. Das ist das Hormon, was wir am meisten bilden. Während unserer fruchtbaren Phase. Denn aus Testosteron wird Östrogen gebildet. Und wenn jetzt das Testosteron auch noch weniger wird, dann fehlt uns manchmal diese Durchsetzungskraft, die Libido nimmt vielleicht ab, die Lust überhaupt an Sachen, die uns früher Spaß gemacht haben. Und dieses Gemixe von immer weniger werdenden Hormonen führt dann zu dieser Symptomwelt, die in der Perimenopause und dann in der Menopause auftritt.
Und wenn wir da jetzt nochmal auch eine Begriffsbestimmung machen können, also Perimenopause ist, das habe ich gelesen, ist eine Jahr davor und
viel mehr Jahre.
Okay.
Das ist, die Perimenopause ist die Zeit, wo der Zyklus unregelmäßig wird.
Okay. Mhm.
Die Perimenopause ist 7 bis 10 Jahre vor der aktuellen Menopause. Die Menopause ist ein einziger Tag, den ich auch nur retroperspektivisch festlegen kann. Und zwar ist die Menopause der erste Tag meiner letzten Periode. Und wenn ich dann ein Jahr lang keine Periode mehr gehabt habe, dann weiß ich, ach, was weiß ich,
durch.
Am 7. August 24 war meine Menopause. Die Zeit, die dann danach beginnt, ist die Postmenopause.
Und das ist ja häufig, verwechseln ja Menschen das und sagen, verwenden den Begriff Menopause für die Wechseljahre, aber eigentlich ist es ja nur dieser eine Tag. Also Menopause ist ja nur, oder nicht dieser eine, aber dieses Ereignis dessen, das war meine letzte Periode, die ich hatte.
Mhm. Genau.
Ja, das fand ich auch nochmal ganz interessant, als ich das gelesen habe. Okay.
Ja.
Und dann habe ich noch was gelesen von der Prämenopause, aber ist das eigentlich die Perimenopause?
Nee, die Prämenopause, das ist alles, was vor der Perimenopause stattfindet. Das heißt, mein normaler Zyklus.
Okay, ja.
Das ist das, was davor stattfindet.
Alles klar. Hui, ganz schön viel zu wissen. Ja, und dann?
Ja, eigentlich, die wichtigsten Begriffe sind Perimenopause, das sind 7 bis 10 Jahre vor meiner letzten Periode. Und dann Menopause oder Postmenopause, die Zeit nach meiner letzten Periode.
Und wenn du jetzt nochmal rückblickst auf deine Zeit und du würdest irgendwie deinem jüngeren Ich gerne, könntest da nochmal ganz viel mitgeben, was hättest du dem denn gesagt? Also ab wann sollte man starten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Würdest du dem sagen, hier Karin, irgendwie bis jetzt 35, so beschäftige dich mit dem Thema, oder was würdest du sagen?
Ja? Ich würde sagen, Karin, du bist jetzt 35, hier sind ein paar Bücher, lies die mal, beschäftige dich damit, informier dich, hol dir gute Informationen und mach dich vertraut mit der Symptomwelt, die dir begegnen kann, für ein Zyklustagebuch und bereite dich darauf vor, damit du dem gut begegnen kannst.
Wofür
und hier
das?
Ist noch eine Liste.
Und
hier ist noch eine Liste mit Lifestyle Changes. Fang an, jetzt die zu verändern, denn Verhaltensänderung ist das Schwierigste, was es gibt. Und je eher du damit anfängst, desto sicherer hast du die schon implementiert, wenn es für dich wichtig wird.
Und wofür den Zyklus tracken? Also ich kann es mir vorstellen, aber kannst du es nochmal sagen?
Ja, die ersten Anzeichen dafür, dass sich was verändert, sind Veränderungen im Zyklus. Und zwar der Abstand im Zyklus, also vom der ersten Tag der Periode bis zum nächsten ersten Tag der Periode. Die Länge des Zykluses, wie lange blute ich und wie stark ist diese Blutung? Das sind die ersten Anzeichen dafür, dass sich was verändert. Gut ist, wenn ich noch dazu dokumentiere, meine Gereiztheit, wie oft streite ich mich mit meinem Partner, meinen Kindern, meinen Arbeitskollegen, wie schlafe ich, habe ich irgendwelche andere Symptome, die auftreten, weil dann kann ich die mit, wenn ich die in meinem Zyklustagebuch eingetragen habe, kann ich die in Verbindung bringen mit den verschiedenen Hormonleveln und kann sagen, ach guck mal, da habe ich wenig Progesteron gehabt, das ist, Symptom gehört nämlich dazu, oder da habe ich viel Östrogen gehabt, das heißt, mein Körper versucht dagegen zu regulieren. So, und kann dadurch für mich das leichter machen, auch eine Argumentationsgrundlage zu haben, wenn ich dann eine Ärztin aufsuche und sage, ich möchte jetzt gern hier Unterstützung haben.
Und weil, wenn ich dann einen Arzt, Ärztin aufsuche, Blut oder Tests, Hormontests sind ergiebig oder nicht ergiebig? Kommt da was raus?
Also das kommt ganz darauf an, warum ich jetzt zur Gynäkologin gehe. Wenn ich da mit Kinderwunsch hingehe, dann können Bluttests durchaus noch sinnvoll sein. Wenn ich da hingehe, um eine Diagnose zu bekommen, dann sind Bluttests total schwierig, weil, wie ich ja eben schon gesagt habe, diese Schwankungen so hoch sind. Und es kommt dann immer darauf an zu gucken, an welchem Tag erwische ich das jetzt. Es gibt bestimmte Tage, wo ich eine höhere Chance habe, eine aussagekräftige Blutabnahme zu bekommen. Aber eigentlich schlagen die Symptome die Blutabnahme. Das ist so. Also meine Symptomwelt, meine Wahrnehmung, mein Tagebuch ist das, was dann zählt.
Und das ist ja jetzt ganz schön tricky. Also ich habe Mitte 30 mein erstes Kind bekommen, auf die so Ende der 30er Jahre mein zweites Kind und habe auch viele Freundinnen, bei denen das so ist. Ne? Also irgendwie haben wir nicht alle unsere Kinder mit Anfang 20 bekommen, wie wir es vielleicht uns mal ausgemalt haben, als wir klein waren, sondern da kamen dann noch so andere Laufbahnfaktoren dazwischen. Und ich kenne viele, die schlecht schlafen aufgrund ihrer kleinen Kinder, weil die so kleine Propeller im Bett sind, weil die was auch immer sie haben. Und das ist ja dann auch tricky. Das nimmt man dann ja vielleicht auch gar nicht so wahr. Man denkt, ich schlafe schlecht als zum Beispiel ein Symptom. Ja, das liegt an den Kindern. Die haben mir meinen Schlaf versaut oder so ähnlich. Also das stelle ich mir. Du hattest auch mal von einem Beispiel einer Dame erzählt, bei der das so war. Und die dann ihr Kind gekriegt hat und mit 40 dann direkt weiter geschlittert ist sozusagen.
Ja, das ist so. Also wenn ich mit Frauen arbeite, die spät ihre Kinder bekommen haben, dann ist der Übergang oft fließend. Das heißt, die haben erst noch die Anpassungen an das kleine Kind, was dann größer wird und vielleicht auch einen unregelmäßigen Schlaf hat, und schlittern dann so in die Perimenopause und stellen fest, dass der Schlaf auch gar nicht wieder besser wird. Und auch da ist es wichtig, einen Zyklus zu tracken, wenn der wieder da ist. Und ist es wichtig, die anderen Symptome, die damit einhergehen können, mit im Blick zu behalten. Und dann aus dieser Kombination herauszugucken, wo jetzt ist es nicht mehr das Kind, jetzt ist es mein eigener Körper.
Und wenn ich noch stille?
Solange du noch stillst, ist das alles verschoben.
Ja.
Das stimmt. Und solange du stillst, ist das schwierig, da eine klare Diagnose zu stellen. Aber es gibt da auch schon Sachen, die du machen kannst, um deinen Schlafrhythmus und deinen Schlaf zu unterstützen.
Okay. Also ich würde sagen, wir können jetzt so den Haken dran machen. Erstmal, so, was sind die Wechseljahre? Was kann man schon in so einer Erstbeobachtung tun und Augen auf ab 35? Und wie geht's dann weiter? Also mit dem auch, was du ja gesagt hast, das, auf was man alles achten kann. Was hättest du da der Karin von früher ange dein oder deinen Töchtern oder ja, was ist wichtig?
Es gibt verschiedene Tools, nenne ich es immer, die helfen, gut durch diese Zeit zu kommen. Und das wichtigste Tool ist Schlaf. Ohne guten Schlaf ist vieles nicht möglich. Und ich hätte mehr auf guten Schlaf geachtet und hätte auch gerne gewusst, was meinen guten Schlaf beeinträchtigt. Also die Halbwertszeit von Koffein ist 6 Stunden. Wenn ich nachmittags um 4 noch eine Tasse Kaffee trinke und auf Koffein reagiere, dann habe ich davon um 11 Uhr immer noch die Hälfte in meinem Blut und komme vielleicht nicht zur Ruhe. Sport, den ich abends mache, der mein Cortisol-Level ansteigen lässt, führt auch dazu, dass ich schlecht schlafe. Alkohol wird über die Leber verstoffwechselt und das fängt ungefähr 3 Stunden nach dem letzten Glas dann richtig an. Beeinträchtigt auch meinen Schlaf. Bildschirmzeit vorm oder spät arbeiten noch beeinträchtigt meinen Schlaf. Also es gibt viele Faktoren, die ich gerne gewusst hätte. Und wo ich gesagt hätte, gut, damit ich eine informierte Entscheidung treffe. Das heißt nicht, dass ich ab 40 keinen Alkohol mehr getrunken hätte. Auf gar keinen Fall. Aber da, wo ich dann festgestellt habe, Mensch, ich trinke ein Glas Sekt oder Wein und ich leide danach, ich kann danach nicht schlafen, da wäre ich viel hellhöriger geworden und hätte mich da mehr mit auseinandergesetzt, weil der Stoffwechsel sich eben verändert. Und ich finde, dass Schlaf mir die nötige Kraft gegeben hätte, auch mit anderen Herausforderungen besser umzugehen.
Also jetzt haben wir in Sachen Schlaf gesagt, was wir nicht machen sollen. Was sollen wir denn machen?
Regelmäßig ins Bett gehen, regelmäßig aufstehen, feste Zeiten. Zu festen Zeiten Abendrituale, wo ich runterfahre, eine Stunde vorher. Ein gutes Buch, eine gute Musik, eine Meditation, eine Entspannung, eine langsame Yoga-Session. Sachen, die mich runterbringen und die mein Cortisol-Level, also Cortisol ist das Stresshormon, die das Absinken unterstützen. Das soll ich tun. Dann nicht zu spät noch was essen, sodass mein Blutzucker nicht dann, wenn ich im Bett liege, abfällt und ich von diesem Blutzuckerabfall wach werde. Eine gute Schlafumgebung haben. Also so dunkel, wie ich das brauche, so kalt, wie ich das brauche. Die meisten Frauen schlafen gut mit 5 Grad weniger als der, wenn sie einen haben, männlichen Partner neben ihnen. Der kann mit 5 Grad bis 10 Grad mehr super gut schlafen. Einfach, dass ich für mich herausfinde, was brauche ich, um gut ein- und durchschlafen zu können. Brauche ich abends Magnesium?
Ja, das habe ich gelesen in deinem, auf deinem Instagram-Kanal. Was macht Magnesium am Abend?
Magnesium am Abend, und zwar nicht alle Magnesiumformen, sondern Magnesiumglycinat, hilft runterzufahren und dass die Nerven sich entspannen. Das kann ich noch kombinieren mit 2 Aminosäuren, Glycin und L-Theonin. Das hilft mir, abends gut zur Ruhe zu kommen. Sehr hilfreich auch bei Frauen, die unter Migräne oder Kopfschmerzen leiden.
Okay. Und ich fühle mich da total angesprochen, weil, also ich habe 2 kleine Kinder, die mich nicht immer, besonders das ganz Kleine, nicht immer gut schlafen lassen. Und ich habe immer gut geschlafen. Ich bin immer ins Bett gegangen, bin umgefallen und habe geschlafen. Schlafen war trotz vieler Arbeit, trotz allem, was ich gemacht habe, immer meine Ressource. Und mir fällt das total schwer. Also ich bin da gerade auch in so einem Prozess, mir wirklich zu sagen, ja, es ist aber nicht mehr so wie früher. Ich merke jetzt, dass wenn ich bis abends am PC noch sitze und ich bin dann um 10:30 im Bett, kann ich nicht einschlafen. Das war früher kein Problem. Und mir dann wirklich, mich zu disziplinieren, mir das zu verbieten, ich darf bis um 9 am PC sitzen, aber danach nicht mehr. Also das, ja, ist schon sehr, sehr anregend, was du sagst, dass man da wirklich in eine Selbstreflexion geht und sagt, ja, die Zeiten haben sich aber jetzt verändert. Ja, irgendwie 3-mal die Woche abends im Sommer ein Weißwein, sich da wirklich zu hinterfragen, so, was braucht es an neuen Routinen?
Ja, und dann ist es vielleicht auch schön zu sagen, Mensch, ab 9 erlaube ich mir was. Ich erlaube mir ab 9 ein gutes Buch, eine gute Zeitschrift, einen schönen Podcast, ein Hörbuch. Oh, einfach Zeit mit meinem Partner zu haben, die ich mir schön und entspannt gestalte.
Und da sind wir wieder im Thema Chance. Also, was du, ist es das, wo du sagst, ja, Wechseljahre als Chance? Also, warum du dann
ist
sagst?
Ist auf jeden Fall eine Chance. Ist auf jeden Fall eine Chance, in den Mindset zu verändern und in eine gute Selbstfürsorge zu gehen. Also, was ich feststelle, ist, dass den meisten Frauen gute Vorbilder fehlen für Selbstfürsorge. Also, wenn ich mich umgucke in meiner Familie, auch in meiner größeren Familie, da sind Frauen nicht so gut in Selbstfürsorge. Da fehlen mir Vorbilder. Und ich finde es total wichtig, dass wir für unsere Kinder da andere Vorbilder werden und auch für unser Umfeld oder jüngere Freundinnen und sagen, nee, ich sorge gut für mich. Ich sorge für guten Schlaf, weil ich weiß, davon hängt alles ab. Wirklich. Ohne guten Schlaf ist alles andere nicht so wirkungsvoll.
Und über wie viele Stunden reden wir bei gutem Schlaf?
Inzwischen sagt man, dass Frauen mindestens 9 Stunden brauchen. Also es fängt bei 7 Stunden an, gut zu werden. Und 8 Stunden, 9 Stunden ist schon empfehlenswert. Ist mehr als bisher gedacht. Auch da wurde, wie in vielen anderen Bereichen, an Männern geforscht und das auf Frauen übertragen. Aber inzwischen weiß man, dass der Hormonhaushalt der Frauen ausgeglichener und besser funktioniert, wenn sie 8 bis 9 Stunden Schlaf hatten.
Das hatte ich früher, als ich noch keine Kinder hatte. Und jetzt denke ich immer so, wenn die im Bett sind, brauche ich einfach auch nochmal irgendwie so 2-3 Stunden für mich. Und dann schiebt sich das immer weiter nach hinten und dann wird es halt oft 11. Mhm. Und dann schlafen die ja auch nicht morgens bis um 7 durch, sondern kommen dann das erste Mal teilweise um 6 wieder. Ja, aber vielleicht einige der HörerInnen hier haben schon größere Kinder und sagen, jo, dann wird es auch wieder besser und die können sich das dann hoffentlich schon gönnen. Also das halten wir mal fest. 8 bis 9 Stunden. Das kann sich jetzt jeder gerade mal kurz im Kopf durchrechnen. Okay.
Ja, so die anderen Sachen, die ich mir erzählt hätte, wäre, guck auf deine Ernährung. Guck, dass du mit einem stabilen Blutzucker durch den Tag kommst. Das heißt, morgens herzhaft starten, wenig raffiniertes Getreide oder raffinierte Speisen, weniger als 25 Gramm Zucker in allem, was du so am Tag zu dir nimmst.
Viele Ballaststoffe.
Viele Ballaststoffe. Also nochmal, die Blutzuckerspitzen sind der Auslöser für ganz viele Erkrankungen, mit denen wir später zu tun haben. Weil nach jeder Blutzuckerspitze kommt dieses tiefe Blutzucker down, was dazu führt, dass ich die nächste Blutzuckerspitze provoziere. Also dass ich anfange, mein Snackverhalten so auszurichten, dass ich nicht in diese Blutzuckerspitzen komme. Nüsse sind super, eiweißhaltige Snacks sind super. Also da und herzhaft zu bleiben, das ist super wichtig. Dann viele Ballaststoffe, 25 bis 35 Gramm am Tag. Fand ich früher schwierig, das rauszukriegen. Also mein damaliges Ich hätte da schon gar keinen Bock gehabt, das auszurechnen. Heutzutage kann ich das einfach bei ChatGPT reinsprechen und sage, ChatGPT, heute habe ich das und das gegessen, rechne mir bitte aus, wie viele Ballaststoffe waren das und zack, habe ich das Ergebnis. Mega. Das gleiche kann ich mit Eiweißen machen, denn mit zunehmendem Alter ist der Körper weniger in der Lage, die Eiweiße, die ich zu mir nehme, gut zu verarbeiten. Das heißt, ich brauche irgendwann gut 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht.
Oh, das ist viel. Vor allem, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt.
Ist immer möglich.
Ja, klar.
Also als Quelle dafür, für die, die sagen, warum möchte ich gerne, Dr. Stacy Sims. Die hat eine mega Webseite, sehr gute Blogs, die sind in Englisch, können sich aber auch heutzutage super übersetzen lassen. Dr. Stacy Sims ist die Frau, die sich mit Frauen Muskeln, also Frauen und Sport, Frauenstoffwechsel, Frauen und Ernährung auseinandersetzt und sie ist selber Veganerin und bringt immer wieder gute
Cool,
Beispiele,
guter Tipp,
wie es
ja.
möglich ist, eben auf die Eiweißmenge zu kommen.
Ja, super. Das werde ich verlinken in den Shownotes, dann hat man das gleich parat.
Genau. Und dann das nächste ist Sport. Ich habe immer gejoggt. Ich fand Joggen immer super. Das war mein Stressventil, um Stress abzubauen. Irgendwann funktioniert das nicht mehr. Irgendwann habe ich festgestellt, je mehr ich jogge, desto mehr nehme ich zu. Und für mich war Krafttraining immer verbunden mit so einem Gym und so einer Muckibude mit all den Leuten, die von meinem inneren Auge, ich war ja nie da, aber von meinem inneren Auge dort sich dann tummeln. Und ich habe nie Krafttraining gemacht. Und das, was ich jetzt mache, ist Krafttraining. Und der Vorteil ist Wahnsinn. Also es gibt immer mehr Forschung darüber, dass Muskulatur ein Predictor ist, also eine Vorhersagekraft hat für die Gesundheit und wie gesund ich alt werde. Und Frauen brauchen Muskeln und bauen Muskeln anders auf als Männer. Also
Und vor allem auch mehr ab. Also ich finde, das ist ja total
ja.
alarmierend. Ich habe da erst einen anderen Podcast dazu gehört, dass wir, ja, Ausdauer ist schön und nett, ist das eine, aber dass wirklich ja ab, ich weiß nicht, wann das losgeht, Mitte 20 oder so, wirklich unsere Muskeln weniger werden und ich weiß nicht, wie viel Prozent im Jahr abbauen. Und wir wirklich, also laufen bringt da gar nichts, sondern wir wirklich Krafttraining machen müssen, um diese Muskeln überhaupt erstmal aufrechtzuerhalten, vielleicht auch gar nicht aufzubauen, sondern überhaupt erst aufrechtzuerhalten. Und das wirklich ja krasse Auswirkungen hat. Und auch viele Menschen, also ein wesentlicher Faktor auch dafür ist, dass Menschen lange auch zu Hause selber leben können, weil sie das kräftemäßig überhaupt noch hinbekommen und vielleicht bei Stürzen und so weiter mehr geschützt sind.
Genau. Also ich gehe jetzt erst auf das ein. Stürze, Muskelaufbau ist wichtig auch für die Knochendichte und Knochengesundheit. Wir verlieren 1 bis 3% an Knochendichte ab Mitte 40. Spätestens dann fängt das an. Und je mehr Muskeln ich habe, die an den Knochen ziehen und da Bewegung reinbringen, desto stabiler bleibt mein Knochen. Das ist das eine. Und das andere ist Östrogen, was ja bei uns dann immer weniger wird. Also das Östrogen ist auch dafür zuständig, Reize auf unseren Knochen zu setzen und Reize auf unseren Muskulatur zu setzen, damit immer wieder ein Aufbau auch stattfindet. Wenn das wegfällt, haben wir diese Reize nicht mehr. Wir müssen die durch was anderes setzen. Und da ist eben dann das super wichtig, dass ich mit möglichst nach einer gewissen Eingewöhnungszeit mit möglichst schweren Gewichten an meine Muskeln gehe und dadurch Reize setze. Wichtig für alle, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich fange an, mache Muskeltraining, ist, vor jedem Training brauche ich mindestens 15 Gramm Proteine. Anders als Männer profitieren Frauen nicht davon, wenn sie nüchtern trainieren. Bei Frauen wird sofort Muskelmasse an anderen Stellen abgebaut, um dem Bedarf an dem Muskel, den ich jetzt trainiere, gerecht zu werden. Und wenn ich Muskelaufbau betreibe und zusätzlich auch noch Cardiotraining mache, brauche ich noch mindestens 30 Gramm Kohlenhydrate vor dem Training. Innerhalb von 45 Minuten nach dem Training brauche ich 30 bis 40 Gramm Proteine, damit dieser Nachbrenneffekt und das, was ausgelöst wird, auch meinem Körper zugutekommt.
Oh wow. Und jetzt habe ich auch rausgehört, da müssen wir jetzt auch nicht in die Tiefe gehen, aber nur vielleicht einfach so als Info, dass auch die Art und Weise, wie Frauen ihre Muskeln dann trainieren, du hast gesagt, mit sehr schweren Gewichten, eine andere ist, als wenn ich jetzt so einen typischen Muskelaufbau-Schema F betreibe.
Genau, also ich betreibe erstmal Muskelaufbau, Schema F, um überhaupt in der Lage zu sein,
Ja,
später
besser als nichts.
schwere Gewichte zu heben. Aber wenn ich dann soweit bin, geht es darum, dass ich die Gewichte so schwer wähle, dass ich am Anfang nicht mehr als 3 Wiederholungen schaffe und nicht mehr als 5 Sets.
Und wenn da wäre ich jetzt sehr neugierig. Achso, wenn du irgendwann schaffst, ja, sorry.
Ja, wenn ich das irgendwann schaffe, 5 Wiederholungen und 5 Sets zu machen, muss ich das Gewicht erhöhen. Nur dann wird mein Muskel, und Frauenmuskeln sind anders als Männermuskeln, wurde lange auch nicht erforscht, ist aber jetzt erforscht, nur dann kriegt mein Muskel den externen Reiz, den er braucht, um dann in den Aufbau zu gehen.
Tja, und ob das die ganzen Fitnesscenter da draußen
Nein.
In ihre Fitnessausbildung und so weiter implementiert haben, ist vielleicht auch noch eine Marktnische, dass Fitnesstrainerinnen, Trainerinnen sagen, ich spezialisiere mich auf den Muskelaufbau von Frauen in Wechseljahren. Also
ja, zum Beispiel.
Ja, haben wir jetzt mal extrahiert. Ja, ist ja auch immer schade, dass wir für das, was wir da extra haben, dann auch immer noch mal extra Geld zahlen müssen. Aber es ist nun mal so, wenn wir an unserer Gesundheit interessiert sind, dann müssen wir bis jetzt noch bereit sein, das wahrscheinlich in die Hand zu nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist so. Frauen müssen sich selber informieren. Es gibt immer noch diesen Gender Health Gap und der ist riesig und es braucht eigene Informationen, um sich da selber gut zu versorgen.
Und das ist was, diese, also Bewegung, etwas, was ich wahrscheinlich schon anfangen sollte. Natürlich soll man immer Sport machen, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber das, was ich präventiv machen kann, ist wahrscheinlich schon das sehr frühzeitig zu beginnen.
Ja, und das Tolle ist, finde ich jedenfalls, dass da 10 Minuten, 3x10 Minuten die Woche erstmal reichen. Mhm. Also das Tolle ist, dass ich diesen Effekt schon sehr schnell erziele. Ich brauche da nicht stundenlang mich irgendwo an Gewichten abzumühen, sondern das, worüber wir jetzt reden, das ist in 10 Minuten, na gut, mit Warm-up vorher, Cooldown hinterher, aber das ist in 20 Minuten maximal halbe Stunde getan. Und das kann ich auch zu Hause. Also ich kann mir auch Gewichte besorgen, mit denen ich zu Hause diese Übungen dann machen kann. Und dann ist es wieder leichter zu integrieren als 1,5 Stunden Joggen oder so.
Hast du da wirklich auch, ist diese Stacey Sims, macht die auch,
die macht sehr gute,
das rundum.
Die macht das Rundum-Paket, genau. Die hat gute Bücher geschrieben, fast alle in Englisch. Also vor allen Dingen das, sie hat extra ein Buch über Sport für Frauen in der Perimenopause und Menopause geschrieben. Mhm. Das ist in Englisch. Aber ich finde wirklich, heutzutage fotografiere ich eine Seite ab, lade die irgendwo hoch, die wird mir übersetzt. Ich finde, das ist kein Problem mehr.
Ja, sich auf dann jeden Fall. Ich habe nur gerade überlegt, wir haben ja so und so viele Muskelgruppen, wie soll ich die jetzt alle irgendwie in 3x10 Minuten durchhaben? Da brauche ich ja schon irgendwie irgendeine Anleitung dafür.
Genau, ja, du brauchst einen Puck, klar.
Damit man das irgendwie gezielt macht, weil wenn ich das in meiner Laienhaftigkeit mache, dann brauche ich 10 Minuten für meinen Oberkörper und dann ist die Zeit um.
Ja, vielleicht machst du es auch einmal so, einmal so, einmal so.
Ja,
in der Woche verteilt.
Ja, das geht auch.
Ja.
Okay, ja, was gibt's noch, was du gern gewusst hättest oder was du auch Frauen mitgibst und sagst so, hey, damit könnt ihr, also darauf solltet ihr achten oder das macht einen Unterschied?
Also es ist gut zu wissen, was stresst mich und wie gehe ich mit Stress um? Wenn ich weiß, dass bestimmte Gespräche für mich herausfordernd sind oder ein hohes Stresspotenzial haben, sollte ich mir die in den Vormittag legen und nicht abends kurz vorm Schlafen gehen. Denn abends vorm Schlafengehen möchte ich ein niedriges Stresslevel haben. Das heißt, ich gucke ab nachmittags schon, was mache ich, um mein Stresslevel nicht noch zusätzlich hoch zu pushen.
Um wieder die Schlafqualität zu verbessern.
Ja. Um die Schlafqualität zu verbessern und auch meinen gesamten Mindset zu verbessern. Was habe ich für Tools, die mir gut tun, mit denen ich runterfahren kann? Kann ich gut meditieren? Hilft mir ein langsames Yin-Yoga am Abend oder einfach nur Stretching? Hilft es mir, ein gutes Buch zu lesen oder abends nochmal eine Runde um den Block spazieren zu gehen. Manche können gut nochmal abends ihre Gedanken aufschreiben in einem Journal und das zusammenfassen. Also was gibt es für mich für Möglichkeiten, dass ich mich wirklich abends gut oder im Laufe des Tages auch zwischendurch immer wieder gut runterregulieren kann? Und da gibt es viele Angebote und da braucht es, finde ich, eine Lust, auch das auszuprobieren. Und nicht, dass ich denke, ich kriege schon Stress, wenn ich nur daran denke, ich muss mir jetzt stressreduzierende Sachen aneignen, sondern da braucht es einen Spaß und zu sagen, hey, jetzt 2 Wochen lang probiere ich mal eine Meditation mit der und der App oder ich höre mich mal um oder ich mache 2 Wochen lang mal jeden Abend nochmal einen Spaziergang oder ich verbringe in der Mittagspause, gehe ich 10 Minuten raus spazieren. Einfach, damit ich für mich persönlich herausfinde, was tut mir gut, was brauche ich. Brauche ich das Gespräch mit einer Freundin? Brauche ich das regelmäßig, mich mit anderen zu treffen und auszutauschen? Ja, was ist einfach das, was mir gut tut?
Und jetzt würde ich mal, wenn ich so denke, also ich führe ja ein eigenes Unternehmen oder ich versetze mich auch mal hinein in andere Führungsfrauen, die sagen, oh, aber ich muss so viele Bälle in der Luft halten, ich muss so viel leisten, ich habe so viel was, ja, so viel Verantwortung und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich dann diesen Job in dieser Phase noch machen kann.
Doch, natürlich, unbedingt. Gerade, weil wenn ich in diese Phase komme und mich darauf jetzt auch gut vorbereitet habe, dann ist das für mich die Chance, diesen Job auszuüben mit dem besten Mindset, was ich jemals hatte.
Was heißt das?
Und das heißt, ab der Pubertät, habe ich ja gesagt, kommen die Hormone und übernehmen die Regie in unserem Körper. Und das ist alles ausgerichtet auf Fortpflanzung. Das heißt, Östrogen sorgt dafür, dass ich immer mich mit anderen vergleiche. Östrogen sorgt dafür, dass ich mich immer um alle möglichen Leute kümmere. Das ist das Kümmerhormon. Östrogen sorgt dafür, dass ich immer die Bedürfnisse anderer an erste Stelle setze und dass mir die Meinung anderer Menschen super wichtig ist. Wenn dieses Östrogen jetzt sich herabsenkt und immer weniger wird und selbst wenn ich es später vielleicht ersetze dadurch, dass ich transdermales bioidentisches Hormon zu mir nehme, habe ich nie wieder diese hohen Level, wie ich sie hatte in dieser Zeit. Das heißt, ich bin in einer Position, wo ich mir ganz viel Wissen angeeignet habe. Ich bin so gut fortgebildet gebildet wie noch nie vorher in meinem Leben. Und es wird mir immer egaler, was andere Leute denken. Ich kann das durchsetzen, was mir wichtig ist. Ich kann meine Bedürfnisse an erste Stelle stellen und dadurch bin ich für andere Menschen viel kraftvoller da. Und ich kann das, was ich mache, viel fokussierter umsetzen. Östrogen und auch mit jedem Kind, was ich bekomme, steigert meine Multitasking-Fähigkeit. Und dieses Multitasking wird, das sehen vielleicht manche als Nachteil, immer weniger mit Herannahen der Menopause und dann auch in der Menopause. Aber ich werde immer fokussierter. Das heißt, ich kann, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Unternehmen leite, alle Menschen um mich herum, die Multitasking-Fähigkeiten haben, steuern und den Überblick behalten. Ich bin diejenige, die fokussiert ist. Ich bin diejenige, die den Überblick behält. Ich habe die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben und kann die bündeln und auf das zentrieren, worauf ich die ganze Zeit hingearbeitet habe.
Und wobei wir Multitasking nochmal sagen müssen, dass wir Multitasking jetzt nicht meinen. Wir denken ja immer, dass wir multitasken können, dieses, ne, gleichzeitig ganz viele Sachen, sondern wissen ja, dass das mittlerweile nicht so ist, sondern wie so ein Scheinwerfer, den wir dann immer auf die unterschiedlichen Aufgaben werfen und der dann einfach immer schneller hin und her geht. Aber was du jetzt einfach damit meinst, ist, gerade dieses viele Bälle in der Luft halten, also sehr viele Dinge angehen und so weiter, dass man sich da dann eher fokussiert, also dass man nicht so viele Aufgaben gleichzeitig dann bearbeitet. Ist es das?
Genau.
Ja,
Ja, das ist
okay.
das. Und es
Ja.
ist auch, manche Frauen haben ja das Gefühl, hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass sie sagen, boah, mein Gehirn ist wie vernebelt in den Wechseljahren. Ich
Ja,
hab
the
wie
brain
Brain Fog.
fog, ja. Yeah.
Genau. Und da möchte ich einfach noch mal eine Studie zitieren, die war für mich wirklich total beruhigend. Es gibt eine Neurowissenschaftlerin, Dr. Lisa Mosconi,
Ja, die
die
kenne ich.
ist,
Tolles Buch, Das weibliche Gehirn. Würde ich jeder
genau.
Frau empfehlen.
Gut. Und die hat noch ein zweites Buch rausgebracht im
Ja.
April diesen letzten Jahres. Das heißt The Menopause Brain, das Frauengehirn in der Menopause.
Ah,
und die
toll.
Hat ganz viele Studien durchgeführt. Und da hat sie Männer und Frauen in gleichen Altersabschnitten kognitive Tests durchführen lassen. Und da lagen Frauen vor der Menopause deutlich Durchschnittsfrauen über Durchschnittsmännern, was die kognitiven Leistungsfähigkeit angeht. Dann fällt um die Menopause herum die kognitive Leistungsfähigkeit der Frauen ab und steigt ungefähr 3-4 Jahre nach der Menopause wieder auf fast das alte Niveau an. Frauen liegen aber auch da, wo sie abfallen, also in dieser Abfallkurve, immer noch deutlich über den Männern. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin kognitiv nicht leistungsfähig, bin ich immer noch leistungsfähiger als ein Mann, Durchschnittsmann im selben Alter in der Vergleichsgruppe. Und ich finde, das sollte uns total bestärken, dass wir nicht das Negative daran sehen, sondern sagen, hey, ich performe ja immer noch besser. Was soll's? Ist nicht so gut, wie ich früher war, vielleicht, aber ich performe immer noch auf einem höheren Niveau. Und wenn ich dann noch gelernt habe, rechtzeitig mir die verschiedenen AI-Tools, die es inzwischen gibt, zu eigen zu machen, dann habe ich jemanden, der mich regelmäßig an Sachen erinnert, dann habe ich jemanden, der mir meine Notes von irgendwelchen Besprechungen, die ich habe, direkt zusammenfasst und als Stichwörter und To-Do-Listen auflistet, dann habe ich das alles schon implementiert vorher, sodass ich durch diese Zeit mit einem großen Sicherheitsnetz easy durchkomme.
Ja, zu der Studie gucke ich mir gerne mal an. Es ist ja dann auch immer die Frage, also Frauengehirne funktionieren ja anders als Männergehirne und ja, was heißt dann kognitive Leistungsfähigkeit? Und manche Areale sind ja, haben ja Frauen andere Ergebnisse als Männer andere Ergebnisse. Ich gucke mir das nochmal an. Das ist ja, ist spannend.
Ich finde es super spannend und ich halte sie für eine sehr integre Forscherin.
Ja,
also
total.
Die bringt
also
nichts raus, einfach nur um populistisch irgendwelche Aussagen zu treffen.
Und das Buch, dieses erste, war auch sehr faktengefüllt und deswegen sage ich gerade, es ist das einfach spannend, da nochmal in die Tiefe auch zu gehen, so in welchen kognitiven Bereichen trifft es denn auch zu. Und das, was du jetzt auch gesagt hast, ist ja nochmal ein sehr pragmatischer Tipp, auch wenn ich mich jetzt frage, so, oh, ich habe ja gerade durch diese Phase, wo es dann eben so ein bisschen schwieriger wird, Brain Fog und so weiter, als Führungskraft, wie halte ich die Bälle in der Luft, ist das ja auch nochmal ein ganz wertvoller Hinweis zu sagen, welche Systeme, wie kann ich mich auch durch Systeme unterstützen?
Ja, und da ist eben, finde ich, KI oder AI wirklich etwas, was uns da in die Karten spielt, also was da sehr gut ist. Das andere ist, wenn ich feststelle, je älter ich werde, dass zum Beispiel mein Augenlicht nachlässt, habe ich ja gar kein Problem damit, mir eine Brille oder Kontaktlinsen zu besorgen oder wenn meine Hüfte nicht mehr mitmacht, mir die ersetzen zu lassen. Und ich finde, es braucht auch ein Bewusstsein dafür, dass wenn meine Hormone sich nach und nach verabschieden, sei es was Insulin, was dann zu einem Diabetes führt oder eine Schilddrüsenunterfunktion, dann ersetze ich ja diese Hormone, um wieder gut und funktionsfähig zu sein. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass Frauen wissen, es ist möglich, die Hormone, die jetzt nach und nach abnehmen, zu ersetzen, sodass ich mich auch leistungsfähiger und besser fühle. Da, wenn ich das anspreche, merke ich bei vielen Frauen, dass es da so eine Abwehrhaltung gibt, weil es in den 2000ern, also 2002, eine Studie gab, die sehr falsches Wissen, also falsch angelegt war mit den falschen Hormonen am falschen Klientel und dann noch falsch ausgewertet wurde. Und da gab es meine Aussage, dass Hormone Brustkrebs fördern. Und das ist nicht so. Diese Aussagen von damals sind so nicht haltbar. Das wurde 3 Jahre später schon widerlegt, hat es aber leider nicht in die Köpfe der ÄrztInnen und Frauen geschafft. Und es ist durchaus möglich, zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte das mikronisierte Progesteron zu ersetzen, sodass ich praktisch das Hormon, was sonst der Gelbkörper produziert hat, ersetze, sodass ich mich da ausgeglichener fühle. Und es ist auch möglich, wenn ich unter kognitiven Problemen leide oder depressiven Verstimmung, Östrogene zu ersetzen, die dann an die Rezeptoren andocken und es mir helfen und mir helfen, leichter durch diese Zeit zu gehen.
Und was da ja auf jeden Fall erstmal hilft, ist auch, sich dieser Möglichkeiten bewusst zu machen, zu sein, um sich selber zu informieren. Und dann, was man ja auch irgendwie gefühlt immer mehr braucht, ist, wenn man zu seinem Arzt, seiner Ärztin geht, da auch schon informiert hinzugehen, um genau diese Dinge zu besprechen dann.
Genau.
Das wäre
das
ja dann wahrscheinlich
wichtig.
der erste Schritt, ne? Also sich seiner Möglichkeiten bewusst zu sein, um dann selber irgendwie zu gucken, wie kann ich mich mit Informationen versorgen, um dann mit gebündeltem Wissen und einer gewissen Vorbildung in solche Gespräche gehen zu können.
Genau.
Ja.
Das ist super wichtig. Und ich finde, es ist auch super wichtig, im Kopf zu behalten, es ist kein Allheilmittel gegen alles, aber es ist eine Kombination, ist es wert. Also wenn ich zum Beispiel diesen Brain Fog habe, der kommt zum Beispiel auch dadurch, dass ich mehr Cortisol ausschütte, das heißt mehr Stresshormone in meinem Körper unterwegs sind. Und wenn ich mich jetzt ballaststoffreich ernähre, fällt es meinem Körper auch leichter, dieses Cortisol wieder abzubauen. Oder wenn ich mich ernähre mit pflanzlichen Stoffen, die mein Östrobolum füttern, das sind Bitterstoffe und Aromate, dann ist dieses Östrobolum, das ist eine bestimmte, ich sage immer so ein Distrikt in meinem Darm, der, wenn ich diese Bakterien gut füttere, dann sind die in der Lage, zu viel und zu wenig Östrogen auszuscheiden jeweils oder zu recyceln, sodass ich diese Schwankungen gar nicht so stark wahrnehme. Und deswegen brauche ich eine Kombination von den ganzen Sachen, die ich eben schon mal erwähnt habe und kann zusätzlich noch gucken, ergänze ich das vielleicht noch durch bioidentische Hormonersatztherapie.
Ja, okay. Ach, so viele Informationen. Danke, Karin. Und bevor wir jetzt gleich nochmal darüber auch sprechen können, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, wenn das Interesse geweckt wurde, gibt's noch irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben? Gibt's noch irgendwas, was du noch sagen möchtest?
Mir ist es wichtig, dass sich Frauen die Symptomwelten angucken. Es gibt inzwischen über 120 Symptome, die mit den Hormonschwankungen in der Perimenopause und Menopause in Verbindung gebracht werden. Und ich finde, es ist super wichtig, dass Frauen diese Liste gesehen haben oder im Handy haben oder dass sie wissen, Mensch, auf einmal kriege ich Herzstolpern, das kann damit zusammenhängen. Das ist nicht so, diese Symptome können auch durch andere Sachen natürlich auftreten. Aber wenn ich merke, da kann ich jetzt an verschiedenen Sachen mein Kreuzchen machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass es damit einhergeht. Da muss ich trotzdem vielleicht noch gucken, meine Schilddrüsenwerte mal abklären lassen, meinen Blutzucker mal abklären lassen, bestimmte Sachen trotzdem von meinem betreuenden Hausarzt abklären lassen. Aber wenn da alles in Ordnung ist, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass es da daher kommt, sodass ich wirklich, wirklich wichtig finde, dass Frauen sich diese Listen angucken und verinnerlichen.
Ja, und du hast einen Instagram-Kanal, wo ich auch gesehen habe, dass du da auch nochmal ganz viele Bücher einmal vorgestellt hast oder ein Foto gemacht hast. Also auch da auf deiner Webseite hast du diese ganzen Symptome hast du auf deiner Webseite und wo man sich auch schon ein bisschen einlesen kann, aber sich dann auch kontinuierlich weiterzubilden, was diese ganzen, was auch die ganzen Dinge insgesamt angeht.
Genau.
Ja.
Das ist sehr wichtig.
Ja. Ja, aber das fand ich toll, dass du diese Symptomliste auf deiner Webseite hast, die ich ja auf jeden Fall in den Shownotes verlinken werde, wo man dann schon mal sehr genau für sich gucken kann. Ich bin da gestern mal so durchgescrollt und habe gedacht, oh.
Ich glaube, da habe ich 40 der 100 aufgelistet, weil ich das da verbunden habe, auch mit einem Test, wo ich sagen kann, ich gebe mir so und so viele Punkte pro Symptom, wie stark ich das habe und habe dann auch schon nochmal eine Aussagekraft darüber, wo befinde ich mich gerade. Genau, und auf meinem Instagram-Account habe ich immer mal wieder, poste ich diese Liste, so dass Frauen sich da alle Symptome mal zusammen angucken können. Ich habe die auch nochmal aufgeteilt über Östrogendominanz, Östrogenmangel, Progesteronmangel und Testosteronmangel.
Ja, das macht Sinn, ja. Nach dem, was ich jetzt erfahren habe hier und was ich weiß, macht das auf jeden Fall Sinn. Ja, und für alle, die noch keine Neujahrsvorsätze hatten, was das Thema Sport angeht, haben sie hoffentlich jetzt nach unserem Gespräch.
Ja, aber Sport bitte nur in Kombination mit Ernährung.
Nur in Kombination.
Niemals, ja. Niemals nüchtern Sport machen als Frau. Niemals. Das geht nach hinten los. Der Körper macht, also einfach nur damit die Drohung auch da bleibt. Also wenn ich nüchtern trainiere, hat der Körper Stress. Der stellt fest, wenn ich jetzt dreimal morgens laufen gehe, ohne was gegessen zu haben oder Sport mache, stellt der Körper fest, Mensch, jeden Morgen brauche ich Energie, hab die nicht, aber was mache ich jetzt? Dann sagt der, okay, alles, was ich danach zu essen bekomme, lagere ich mir schon mal als Speicher an,
Okay.
damit ich für schlechte Zeiten das habe. Das Blöde ist nur, dass er nicht auf diese Speicher dann zurückgreift. Die hat er wirklich nur für die ganz schlechten Zeiten, wenn ich, was weiß ich, kilometerlang durch die Steppe laufen muss, ohne dass ich Nahrung zu mir nehme. Dann geht der mal da dran. Aber ansonsten ist dieses Speicherfett, was er danach dann anlagert, das, was sich als viszerales Bauchfett ablagert und wo ich besonders viel Schwierigkeiten habe, das wieder loszuwerden.
Ah, danke, dass du das gerade noch mal so ausdrücklich betont hast. Ja, okay. Und wenn ich das jetzt alles interessant fand, ich denke so, oh, mein Unternehmen müsste das hören, oder? Wie bist du, mit welchen Angeboten bist du unterwegs? Vielleicht kannst du das noch mal erzählen.
Also ich gehe in Unternehmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements und mache dort Vorträge, auch online, so dass sich möglichst viele zuschalten können, und mache einen informativen Vortrag, wo ich über das, was wir jetzt hier auch angerissen haben, erzähle und die verschiedenen Möglichkeiten darstelle. Es gibt die Möglichkeit, das noch mit einem Workshop zu verbinden, so dass die Mitarbeitenden hinterher gemeinsam überlegen, was braucht es denn an meinem Arbeitsplatz, damit ich hier gut mit diesen Veränderungen umgehen kann und da gemeinsam geschaut wird. Das kann über Veränderungen der Arbeitsklamotten sein oder Gleitzeit oder Homeoffice oder veränderte Temperaturen. Anderes Angebot in der Kantine, also das ist ganz breit gefächert. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Unternehmen sagen, Mensch, wir möchten aber jemanden bei uns im Personalmanagement da drin weiterbilden, weil wir haben hier jetzt immer häufiger Frauen sitzen, die sagen, ich kann meinen Job so, wie ich ihn mache, gerade gar nicht weiter ausführen. Und wenn Sie jetzt diesen Vortrag gehört haben, stellen Sie fest, die meisten von denen waren mit Symptomwelten aus der Perimenopause und Menopause konfrontiert. Und die möchten gerne Wissen haben, um ihren Mitarbeiterinnen dann da weiterzuhelfen. Da bilde ich sozusagen sogenannte Menopause Companions aus. Und dann gibt es die Möglichkeiten, das hat jetzt eine Firma gemacht, die sagen, wir möchten gern unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, bei dir also ein eigenes persönliches Coaching zu haben. Und die buchen bei mir dann sozusagen ein Kontingent und dann können die Mitarbeitenden zu mir kommen und dieses Kontingent abrufen. Und
Und
dann
für
gucken wir
sich
ganz
individuell.
speziell, weil keine Frau erlebt ihre Wechseljahre wie eine andere.
Ja.
Und alle haben ganz individuelle Herausforderungen und Lebenssituationen, in die das reinpassen muss. Dann ist es möglich, mich im Rahmen von einer Vortragsveranstaltung für einen kürzeren Vortrag zu buchen, einfach zum Thema Menopause, Menopause at Work oder Wechseljahre überhaupt. Ich mache, wie ich eben angedeutet habe, schon Einzelcoachings. Und es gibt die Möglichkeit, in diesem Jahr organisiere ich ein Retreat im August vom 21. bis zum 24. Und das ist gedacht für Frauen, die sagen, ich habe weder Lust, mir alle Bücher zu kaufen und zu lesen, noch mich da so reinzuarbeiten, aber ich möchte einmal das geballte Wissen haben, um damit dann auch loslegen zu können. Und für die ist dieses Retreat gedacht. Das ist dann geballtes Wissen für Frauen, die sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit, genau dreieinhalb
Ja.
Tage, und dann möchte ich alles haben, was ich brauche, um gut
Ach
durch diese
toll.
Zeit zu gehen.
Ja,
Ja.
zwei meiner Familienmitglieder haben genau in dieser Zeit Geburtstag. Schade, sonst hätte ich wirklich gedacht, das ist ja, und das ist ja auch Selbstfürsorge, ne? Zu sagen, so, ja, klar, das kostet meine Zeit und ich muss dann irgendwie andere Dinge aus meinem Alltag wegorganisieren und natürlich auch Geld. Aber genau das ist ja Selbstfürsorge, zu sagen, gebe ich das jetzt für whatever, die nächste Hose, die nächste Bluse aus, oder investiere ich das in meine eigene Gesundheit, damit es mir wirklich dann langfristig auch gut geht. Ja, Karin, mir war das nochmal total wichtig, dass du sagst, wie und wo du unterwegs bist, damit eben diese Themen auch nach außen getragen werden. Ich habe so das Gefühl, dass die ältere Frauengeneration die Wechseljahre jetzt schon durch hat, so die Generation meiner Mutter vielleicht auch, dass man da gar nicht so viel mitgekriegt hat, dass die das alles eher so im Stillen für sich verarbeitet haben. Und jetzt aber durch so Bewegungen, dass es dann schon immer mehr nach außen kommt, aber natürlich noch viel zu tun gibt, wie mit allen anderen Frauenthemen auch.
Mhm. Ja, und jetzt, wenn du gerade die Generation deiner Mutter oder Großmutter ansprichst, die Frauen leiden. Also die Frauen haben Osteoporose, die haben Oberschenkelhalsfrakturen, die haben Inkontinenz und das sind alles Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das sind alles Sachen oder Krankheitsbilder, die Frauen wesentlich mehr haben als Männer und wo überhaupt nicht drüber geforscht wurde so lange, wo man aber jetzt herausgefunden hat, dass diese Krankheitsbilder 20 Jahre später entstehen, nachdem ich diesen Hormonabfall habe. Das heißt, meine Knochendichte nimmt ab, wenn ich nicht aktiv etwas dafür tue. Und mit Herausschwemmen der Mineralien aus meinen Knochen verstopfen meine Gefäße. Und die engsten Gefäße haben wir im Gehirn, am Herz, an der Niere. Und das sind die Krankheiten, die ich dann entwickle. Ich werde dann Niereninsuffizienz. Ich habe Herzprobleme, einen hohen Blutdruck, hohe Cholesterinwerte. Also das heißt, die Auswirkungen davon bekommen wir Frauen zu spüren. Die haben Männer nicht, nicht in diesem Ausmaß. Und das ist, ich investiere jetzt mit all dem, was ich jetzt mache, da rein, wie ich in 20, 30 Jahren gesund und fit alter. Und als Bonus, ihr wisst, ich arbeite im Gesundheitssystem. Wir haben jetzt einen Mangel, Pflegekräftemangel von ungefähr 7%. Prognostiziert ist ein Pflegekräftemangel in 15 Jahren von 38%. Und alle, die schon mal im Krankenhaus waren, ihr möchtet da jetzt nicht liegen, ihr möchtet dann da auch nicht liegen. Ihr möchtet jetzt investieren da rein, dass ihr gesund und fit und mit echt viel Leichtigkeit und Spaß und Stärke euren Beruf zum Maximum auslebt, euer Leben mit Familie und Freunden einfach nur genießen könnt und dass ihr so lange wie möglich gesund alt werdet. Mit all denen zusammen. Deswegen erzählt ihr das allen euren Freundinnen, damit ihr auch gemeinsam gesund alt werden könnt.
Ja, und macht Werbung für diese Podcast-Folge und teilt sie, damit alle von diesem Wissen hier profitieren. Ja, das waren doch schöne abschließende Worte. Danke, Karin, für deine Zeit, für die ganzen Informationen, für alles, was du hier mit uns geteilt hast. Ich habe sehr viel für mich demnächst abzuarbeiten, würde ich sagen.
Ja, sie ist als eine schöne Herausforderung. Abarbeiten hört sich wieder so anstrengend an.
Stimmt, so war das auch einfach, gar nicht. Ich arbeite aber auch gerne. Also ich mag
aber sie ist als eine Upgrade-Liste an.
Ja,
ich
okay,
eine Liste
meine
von Upgrades,
ja,
die ich gerne jetzt so nach und nach mal implementieren möchte für mein Leben.
Okay, dann nenne ich es so, weil für mich ist Arbeit auch gar nichts Negatives. Ich mag meine Arbeit so gerne. Das ist
ja, das ist doch schon mal gut. Beste Voraussetzung.
Genau, von daher ist es ja alles klar. Gut, dann ja, vielen, vielen Dank.
Oh, bitte, vielen Dank für das nette Gespräch mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wow, diese Folge war doch wirklich ein kleiner Weckruf, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich einmal bewusst zu machen, wo stehe ich eigentlich gerade, was brauche ich gerade. Und da vielleicht auch noch der kleine Nachruf an der Stelle, die Folge auch mit deinem Partner zu teilen, damit dieser auch weiß, was eigentlich bei dir los ist, dass du das selber in Teilen vielleicht auch manchmal gar nicht so beeinflussen kannst und wie du aber auch gezielt unterstützt werden kannst. Zum Beispiel bei dem, was ihr euch als Mahlzeiten zubereitet, dass du vielleicht jetzt einfach ein bisschen eher ins Bett gehst und mehr auf deinen Schlaf achtest und so weiter. Also das wollte ich dir an der Stelle noch mitgeben. Vielleicht hattest du das eh schon auf dem Schirm, aber je mehr wir auch Menschen in unserem Umfeld informieren darüber, desto mehr wissen die natürlich auch, was uns beeinflusst und wie wir im Leben unterwegs sind. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und toll, dass du hier dabei warst und diesem Thema deine Aufmerksamkeit geschenkt hast.